du lehrst uns tiefe Wege wandeln, gibst uns Freude und auch Leid auf dieser Welt, lässt verirrte Wege heimwärts finden, duldest Sünder trotz der großen Schuld, lässt verirrte Wege heimwärts finden, duldest Sünder trotz der großen Schuld. Lehr mich, Jesus, immer dankbar bleiben, was du gibst und schenkst mir hier auf dieser Erde. Lass mich Heiland nie verzagen, schenke neue Kraft zu kämpfen hier. Lass mich Heiland nie verzagen, schenke neue Kraft zu kämpfen hier. Lehre nur Freunde lieben, sondern auch zu tragen meines Nächsten Last. Liebe schenke, nicht nur Liebe fordern und Versöhnung schaffen, wo der Satan tobt. Liebe schenke, nicht nur Liebe fordern und Versöhnung schaffen, wo der Satan tobt. Heiland, lehre mich gehorsam bleiben, froh zufrieden sein in allem, was du gibst. Denn ich will dir blind vertrauen, sich zweifeln, was du offenbarst. Denn ich will dir blind vertrauen und nicht zweifeln, was du offenbarst.
Deine Seele. Und wenn das Lied 10 Verse gehabt hätte, ich hätte ruhig zuhören können. Jesus, meine Freude. Wenn ich mich nicht irre, bin ich nicht zum ersten Mal in dieser Gemeinde. Ich weiß nicht, ob jemand hier das bestätigen kann. Aber ich meine, ich war schon in dieser Gemeinde einmal unter etwas anderen Verhältnissen. Der Saal war ein anderer, die Decke war etwas tiefer, der Saal war etwas verbaut, es gab, glaube ich, zwei Flügeln und vorne waren die Kinder auf lehnlosen kleinen Bänken. Die damals dort saßen, die dürften schon längst Eltern geworden sein. So lange her dürfte das sein. Aber ich denke, Bruder Schmidt war damals schon der Leiter. Nun, ich hoffe, ich bekomme das bestätigt hinterher in Gesprächen. Auf jeden Fall dürfen wir uns grüßen im Herrn Jesus Christus. Er ist unser gemeinsamer Herr. Ihn lieben wir und ihm dienen wir. Und eines Tages werden wir ihn sehen. Wie wird uns dann sein? Aber er kommt noch nicht gleich. Das heißt, er könnte jeden Moment kommen. Aber er kann auch warten. Und inzwischen hat er uns hier belassen, um seine Zeugen zu sein. Er ist uns vorangegangen. Er fuhr gen Himmel. Bevor er das tat, erinnerte er seine Jünger daran, ihr sollt meine Zeugen sein, hier in Jerusalem, in Judäa und Samarien, und dann bis ans Ende der Erde. Viele, die hier sind, kommen vielleicht vom Ende der Erde gleichsam. Es ist aber schön, wenn aus diesen Gemeinden wiederum junge Menschen hinausgehen bis an die Enden der Erde und Zeuge für Jesus Christus sind. Ich bin viele Jahre in Europa gewesen. Meine Frau und ich kamen mit unserem ältesten Sohn damals 1954 nach Holland. Dort dienten wir etwa ein Jahr, bis uns der Herr in deutlicher Weise nach Deutschland führte. Dort wohnten wir viele Jahre und dann führte uns der Herr etwa 1970 in die Schweiz. Von dort aus zogen wir dann 1999 zurück nach Kanada, wo wir aufgewachsen waren und wo inzwischen auch einige unserer Kinder heimisch waren. Sie gingen dort zur Schule, zur Bibelschule und so weiter. Und wir meinten, jetzt wo sie selbst vielleicht Familie hatten, es ein Platz war, näher zu ihnen zu ziehen. Sonst wären wir gern hier geblieben, denn hier ist gleichsam unsere Heimat gewesen. Jeder von uns soll ein Zeuge Jesu Christi sein, wo der Herr ihn hingestellt hat. Ob das zu Hause ist in seinem Jerusalem oder irgendwo am Ende der Erde gleichsam oder irgendwo dazwischen. Jeder von uns ist vom Herrn Jesus irgendwo hingestellt. Jeder hat seinen Platz am Leib Jesu. Jeder hat seinen Platz in dieser Welt. Und da sollen wir Zeugen sein für seinen Namen. Der eine tut das mehr mit den Lippen. Das anerkennt der Apostel Petrus. Das weiß die Schrift. So hat der Herr es verordnet. Der andere tut es mehr mit der Tat, weniger mit den Lippen. Manche tun es mit beidem, mit Mund und Hand. Aber jeder von uns ist nicht dazu da, für sich selbst zu leben, sondern für seinen Herrn, der für uns lebte und starb. Nun ist es wichtig, dass wir glaubwürdige Zeugen sind. Man muss uns nicht immer glauben. Man hat auch Jesus nicht immer geglaubt. Aber er war glaubwürdig, wenn man ihm nicht glaubte. dann war es ohne Grund. Er lieferte genügend Grund, um geglaubt zu werden. Das tat er in seinem Zeugnis, das tat er in seinem Handeln, in seinem Wirken. Niemand konnte ihn auf eine Sünde hinweisen. Er war vollkommen, glaubwürdig. Und jeder von uns sollte wie Jesus sein, glaubwürdig. Heute kam ein Bruder zu mir und wir sprachen über dieses Zeugnis. Und es tat ihm leid, dass sein Zeugnis nicht immer ankam. Ich sagte, es ist auch so, besonders in diesem Lande, das einmal sehr viel Licht erlebt hat, aber dieses Licht mit Füßen tritt, in schandbarer Weise. Das lässt Gott auch zu. Das ließ Gott einmal in Israel zu. Da ruft er zum Beispiel den Jesaja. Er kommt ihm sehr nahe, es bewegt den Jesaja und er hört eine Stimme. Wer will für uns gehen? Wer will unser Zeuge sein? Und Jesaja sagt, hier bin ich. Mich darfst du senden. Und dann sendet ihn der Herr. Und er fragt, wie lange soll ich das tun? Und dann kommt eine auffallende Antwort. Bis niemand mehr da ist, bis das Land wüst ist, leer. Manchmal müssen wir unter solchen Umständen Zeugen sein. Einfach dastehen, als seine Boten, wo immer er uns hingestellt hat, in aller Treue das Wort weitergeben, in aller Treue ihm ähnlich leben. Was daraus wird, das ist nicht unsere Angelegenheit. Da dürfen wir nicht von Erfolg sprechen oder gar von Erfolglosigkeit. Das wollen wir ihm überlassen, was aus unserem Zeugnis wird, wer das sieht und wie es ihn etwa beeindruckt. Es kann sein, dass für unsere Augen nichts daraus wird. Aber es ist des Herrn Sache, seine Boten dorthin zu stellen, wo es ihn beliebt. Und sie zu gebrauchen, so wie es ihn beliebt. Den einen gebraucht er länger, den anderen nimmt er schon bald zu sich. Wir wollen einfach dem Herrn treu sein. Und wir wollen beten, dass wir glaubhafte, glaubwürdige Zeugen sind. Der Apostel Paulus hat auf diesem Gebiet manches erlebt. Und er hat uns einiges hinterlassen, das uns weiterhelfen kann in der Frage, wie können wir glaubwürdige Zeugen sein? Heute Morgen sprach ich ein wenig darüber in Bad Bergen. Ich möchte heute Nachmittag Fortsetzung machen. Die Bad Bergener sind nicht da, der Hirte dieser Gemeinde ist da, aber ich mache hier Fortsetzung. Mir ist der 2. Korintherbrief sehr wichtig geworden. Er ist einer der schönsten Briefe des Neuen Testamentes. Und da möchte ich einige Verse daraus lesen, aus dem 1. Kapitel, und zwar die Verse 18 bis Vers 22. Die Verse 18 bis 22 aus 2. Korinther Kapitel 1. Hier sagt der Apostel Paulus, dass unsere Glaubwürdigkeit im Zeugnis aus der Glaubwürdigkeit Gottes erweckt. Und das sagt er so. Aber Gott ist treu, so dass unser Wort an euch nicht Ja und Nein wurde. Eindeutig blieb es, nicht zweideutig. Denn der Sohn Gottes, Jesus Christus, der unter euch durch uns verkündet wurde, durch mich und Silvanus und Timotheus, wurde nicht Ja und Nein, sondern es ist Ja in ihm geworden. Denn so viele der Verheißungen Gottes sind, in ihm ist das Ja und in ihm ist das Amen, Gott zur Verherrlichung durch uns. Aber der, der uns mit euch in Christus hinein festigt und der uns salbte, ist Gott, der uns auch versiegelte und uns das Unterpfand des Geistes in unseren Herzen gab. Diese Verse sind ein kleines Büchlein für sich, gleichsam ein Heft, eine Schrift über die Glaubwürdigkeit. Zuerst bezeugt der Apostel die Tatsache, dass Gott treu ist. Das tut er nicht nur einmal. Das hat er gleich in seinem ersten Brief zu Anfang ihnen gesagt. Gott ist treu. 1. Korinther 1, Vers 9. Hier im ersten Kapitel seines zweiten Briefes sagt er es wieder. Die Korinther müssen daran erinnert werden. Auch wir, auf die dieser Brief gekommen ist. Gott ist treu. Das sollten wir uns hinter die Ohren schreiben. Das sollten wir uns tief ins Gedächtnis hinein gravieren. Gott ist treu. Er wird uns nie verlassen. Er wird uns nie versäumen. Er wird nie schuldig werden an uns. Er wird immer in Güte mit uns handeln. Alle seine Wege sind lauter Richtigkeit und Güte. Gott ist treu. Im Grundtext könnte man, oder auch vom Grundtext her, könnte man wohl übersetzen, Gott ist glaubhaft. Das sagt noch etwas mehr. Wenn Gott sagt, wenn Gott spricht, darf man ihm glauben. Er hat sein Wort immer gehalten. Gott bleibt sich selbst treu. Gott bleibt seinem Volk treu. In diesem Zeichen hat er Israel einmal einen neuen Namen gegeben. Einen neuen Namen von ihm selbst. Er sagte, wer auf die Frage des Mose hin, wenn man mich fragt, wer hat dich geschickt, dann sollte er sagen, ich bin, der ich bin, und ich werde sein, der ich sein werde. Immer. Die Schwester erinnerte uns daran, an das Wort aus Hebräer Kapitel 13, Vers 8. Jesus Christus ist derselbe. Gestern, das ist er heute noch, und das bleibt er in alle Ewigkeit. Jesus Christus ist der Gott, der treu ist. Das will der Apostel Paulus zu Anfang einfach als Fundament festhalten. Das sollen die Korinther wissen. Gott ist treu. Man scheint ihm Vorwürfe zu machen, dass er untreu gewesen war. Er hätte versprochen, die Korinther zu besuchen, und jetzt hat er seinen Plan geändert. Kann man sich denn auf den Apostel überhaupt noch verlassen? Paulus sagt, bevor er Grund angibt, er kommt nicht so schnell mit Selbstverteidigung. Er kommt zuerst mit seinem Herrn, dem er dient. Er schiebt ihn nach vorn. Es ist ihm, dem ich diene. Es ist er, dem ich diene. Ich mache nicht meine eigenen Pläne. Er führt mich. Von ihm her komme ich, von ihm her spreche ich. Mit ihm zusammen handle ich. Das will er ihnen deutlich machen. Er sagt, ihr dürft euch ruhig weiter auf mich verlassen. Ich hoffe, ihr werdet das tun bis ans Ende. Warum? Denn Gott ist treu, der, dem ich diene. Es ergibt sich etwas daraus, sagt der Apostel. Wenn Gott treu ist, dann heißt es, so dass unser Wort an euch nicht Ja und Nein wurde. Was haben die zwei Sätze miteinander zu tun? Ergibt sich das so schnell daraus, wenn Gott treu ist, dass auch bei uns Ja, Ja bleibt und Nein, Nein? Gott ist da. Er ist eine Wirklichkeit. Und auch wenn es mich nie gegeben hätte, er ist da und er wird da sein in Ewigkeit, auch nachdem ich nicht mehr da bin. Alle Menschen sind in einem gewissen Sinne unabhängig. Sie sind hier, Gott ist da. Die zwei verquicken wir nicht. Kein Mensch ist Gott. Gott hat uns geschaffen und wir sind etwas anderes, als er es ist. Viele von uns sind Christen. Das gibt uns eine gewisse Verwandtschaft mit Gott. Und wir sagen, Gott wohnt in uns. Aber wir sind nicht Gott. Gott ist treu, wir nicht immer. Aus der Tatsache, dass Gott da ist und ein treuer Gott ist und ein gütiger Gott ist, folgt noch nicht notwendigerweise, dass auch wir so sind wie Gott. Aber für Paulus ist das fast eine Selbstverständlichkeit. Und das sollten wir wissen. Paulus sagt, Gott ist treu, so dass auch wir verlässlich sind. Wo ist da die Verbindung? Was ist es, das uns so macht wie Gott, wenn Gott treu ist? Wo liegt der Schlüssel zu diesen zwei Wörtern, so dass? Das ist die Frage hier. Gott ist treu, so dass auch wir beim Ja blieben, beim Nein blieben, wenn es Nein war. Das liegt in unserer Verwandtschaft mit Gott. Das liegt in seinem Wirken in uns. Wenn diese Verwandtschaft, wenn diese Beziehung nicht getrübt ist durch die Sünde, dann ist das so, wenn Gott treu ist, dann sind auch die treu, die seine Diener sind. Weil eine Verwandtschaft da ist, weil er in uns wohnt und weil er in uns wirkt. Das setzt Paulus hier voraus. Gott ist treu, so dass unser Wort an euch nicht Ja und Nein wurde. Was war dieses Wort? Er sagt es uns in Vers 23. Offenbar hatte er versprochen, zweimal Korinth zu besuchen. Auf dem Weg nach Mazedonien und auf dem Rückweg. Diesen Plan hat er geändert. Und er sagt uns in Vers 23, warum? Um euch zu schonen. Oh weh. Paulus kam nicht zweimal nach Korinth, weil er Korinth nicht rügen wollte, strafen wollte. Es wäre dort Ursache dazu gewesen. Aber Paulus ist auch an dieser Stelle Christus ähnlich, Gott ähnlich. Der reichlich Raum gibt zur Buße. Warum ist Jesus noch nicht zurückgekommen? Das sagt uns der Apostel Petrus. Weil er einer sündigen Welt noch Raum zur Buße gibt, sonst könnte er schon längst gekommen sein. Aber er wartet zu. Vielleicht werden meine Jünger, meine Gemeinde noch weiter Zeugnis ablegen, sodass andere Gelegenheit zur Buße bekommen. Vielleicht werden die Umstände, in die ich sie bringe, dazu bewegen, in die Knie zu gehen und mich anzurufen. Gott ruft. Er ruft durch Kriege, er ruft durch Not, durch Hungersnot, Flutnot, Brandnot und so weiter. In der Offenbarung lesen wir von solchem Rufen. Aber die Menschen wollen sich nicht rufen und zur Buße bewegen lassen. Und dennoch wartet Gott. Und auch wir sind manchmal zur Geduld gerufen, wenn Sünde bei denen vorliegt, für die Gott uns als gleichsam als Hirten hingestellt hat. Sei das, dass wir Eltern sind, Lehrer, Gemeindevorsteher und so weiter. Eigentlich, sagen wir uns, sollte man handeln. Andererseits wollen wir noch zuwarten. Da gilt es viel zu beten, in Verbindung mit dem Hauptquartier zu bleiben, um Anweisungen zu erhalten. Herr, wie sollen wir uns verhalten? Das eine Mal muss schneller gehandelt werden. Das andere Mal muss man warten. In diesem Fall sah sich Paulus genötigt, noch etwas zu warten. Und es hat sich gelohnt. Es war vom Herrn. Und Paulus vergewissert, das Ganze war kein Treuebruch. Ich habe mein Wort nicht gebrochen. Ich habe zwar meinen Plan geändert, aber euretwegen, Jesu wegen, mein ganzes Verhalten steht immer noch, gerade nach verändertem Plan, im Zeichen der Treue Gottes. Wenn er spricht, hält er sein Wort. Und was ist das Wort? Kommt her zu mir alle. Tut doch Buße, kehrt um, kommt. Das ruft er heute. Und im Zeichen dieses Rufes geht er einmal diesen Weg, versucht er einen anderen Weg, um uns dazu zu bewegen, aus der Not heraus zu ihm zu kehren. Alles das steht im Zeichen seiner Treue. Von unserer Warte aus sehen die Handlungen Gottes manchmal so aus, als ob das ein großes Wirrwarr wäre. Aber es ist lauter Weisheit und Güte. Es hat alles Sinn. Und deshalb wollen wir einfach weiter vertrauen. Wenn Gott seine Pläne zu ändern scheint, dann ist das seine Sache. Und er hat schon einen Grund dafür. Unser Wort an euch wurde nicht Ja und Nein. Das ergab sich daraus. Und jetzt gibt einen Grund an, in Vers 19. Gott ist treu, sodass unser Wort konsequent blieb, auch wenn wir unseren Plan änderten. Denn der Sohn Gottes, warum nennt er Jesus jetzt plötzlich Sohn? Die Antwort gibt uns Jesus selbst. In Johannes Kapitel 5, nennt er Gott seinen Vater und er ist dessen Sohn. Und das geschieht ähnlich in Kapitel 10. Und Johannes sagt uns, daraus schlossen die Zuhörer unter den Juden, dass Jesus behaupten würde, er sei Gott. Wir machen einen Unterschied zwischen Vater und Sohn. Wir sagen, der Vater ist da und der Sohn ist hier, unten. Wir finden einen Rangunterschied bei diesen zwei Begriffen. Und das stimmt auch. Aber es stimmt noch etwas anderes. Warum nennt Paulus den Hesekiel, wer den Propheten kennt, wird diese Formulierung kennen. Warum nennt Gott den Propheten immer wieder, du Menschensohn, du Menschenkind? Was hat das? Was soll das? Weiß Hesekiel das nicht? Doch, das weiß er. Er weiß, dass sein Vater ein Mensch war. Aber Hesekiel muss als Prophet, als Mund Gottes, in diesem hohen Ruf, Beruf, in dieser hohen Berufung, muss er daran erinnert werden, Hesekiel, auch wenn du mich vertrittst vor dem Volk Israel, du bist nur ein Mensch und ich bin Gott. Wenn du sprichst, sprichst du Worte Gottes, aber sie sind nicht deine Worte. Du bist nicht Gott. Und das müssen immer wieder Daran müssen wir immer wieder erinnert werden, die wir das Wort Gottes verkünden. Wir sind keine Herren. Wir sind keine Gottheiten. Wir dürfen uns keinesweges so verhalten. Paulus sagt gegen Ende dieses Kapitels, nicht, dass wir Herren über euren Glauben sind. Nicht deshalb sagt er dieses. Ezechiel wird daran erinnert, dass sein Vater ein Mensch war und er ist der Sohn seines Vaters. Folglich ist er, was sein Vater war, ein Mensch. So denken die Israeliten. Sagt man Sohn, Tochter, dann weiß man, der, die, von dem hier die Rede ist, ist das, was der Elternteil war. Und wenn Jesus sagt, ich bin Sohn Gottes, dann schlussfolgern die Juden zu Recht, dieser behauptet, er sei Gott. Denn Jesus war als Sohn Gottes Gott in Menschengestalt. Was sein Wesen betraf, macht es keinen Unterschied, ob man sagte Menschensohn oder Gottessohn. Seinem Wesen nach war er beides. Seine Mutter war ein Mensch gewesen, sein Vater Gott. Und beide Bezeichnungen, Menschensohn und Gottessohn, standen im Zeichen dieser doppelten Elternschaft, Gott und Mensch. Und in beiden Fällen, ob er Menschensohn hieß oder Gottessohn, blieb der Vater Gott und die Mutter blieb Mensch. Aber er war Gott, purer Gott, ganz Gott, das heißt, nicht die Hälfte von einem Gott. Er war ganz Gott und ganz Mensch. Das ist ein Geheimnis. An dieser Stelle erwähnt Paulus Jesus, weil er ins Bild hineinkommt. Paulus hat es mit ihm zu tun. Er hat ja gesagt, Gott ist treu, aber er will von Jesus sprechen. Und er will deutlich machen, dass Jesus treu ist. Und das tut er auf diesem Wege, dass er Jesus Christus Sohn Gottes nennt. Das heißt, es ist selbstverständlich, wenn wir sagen, Gott ist treu, dass wir dann auch sagen, Jesus Christus ist treu, weil er der Gott ist, der treu ist. Gott ist ein Gott. Eine Dreieinigkeit. Gott ist treu, denn der Sohn Gottes, Jesus Christus, der unter euch durch uns verkündet wurde, durch mich und Silvanus und Timotheus, wurde nicht Ja und Nein, Deshalb bin ich treu. Was liegt hier verborgen? Hier ist eine kleine Voraussetzung. Paulus sagt, meine Verkündigung. Ich habe verkündigt Jesus Christus. Und weil ich Jesus verkündet habe, halte ich mein Wort. Ich muss gestehen, Geschwister, dass die Tatsache, dass ich gerufen worden bin, Gottes Wort zu verkünden, mich immer wieder dazu auffordert, in meinem tagtäglichen Leben konsequent zu bleiben und alle Schuld, die vielleicht aufgekommen ist, zu bereinigen. Ich kann es mir nicht leisten, auf die Kanzel zu kommen und Schuld irgendwo zu haben. Das motiviert. Wenn das nicht der Fall wäre, würde ich mir vielleicht sagen, na ja, das kann noch warten. Ich geniere mich, ich will mich nicht beugen. Und ihr wisst, wie das ist, dann zieht man das hinaus. Das habe ich viel zu oft gemacht in meinem Leben. Bis ich einmal wirklich mich dran machen musste und alles aufräumen musste. Wenn man Gottes Wort verkündet, dann verkündet man nicht irgendetwas. Dann spricht man von einem treuen Gott, der seine Treue in Jesus Christus geoffenbart hat. Denn er hatte ja versprochen, einen Messias, einen Erlöser der Welt zu schicken. Und der war Jesus. Und wenn man das verkündet, dann kann man es sich nicht leisten, im praktischen Leben, in seinen Beziehungen zu anderen Menschen, sein Wort zu brechen, inkonsequent zu werden. Das darf man nicht. Denn dann ist man nicht mehr glaubwürdiger Zeuge. Dann kann ich meine Sachen zusammenpacken und aufhören zu sprechen. Dann dürfen andere in der Tat, wie das schon gesagt worden ist, sagen, deine Taten sprechen so laut, dass ich nicht hören kann, was du sagst. Und die Welt sagt schon zur Genüge, wenn das ein Christ sein will, dann bin ich schon es und schon lange. Die suchen konsequente Christen. Ich hatte einmal einen Mitarbeiter, vor vielen Jahren. Und er sprach aus seinem Weilandsleben, wie man es früher sagt, aus seinem Leben als Nichtchrist. Und er sagte, wir haben manchmal die Christen, wenn unter uns ein Christ war, haben wir ihn mal so richtig rangenommen und gepiesackt, gestichelt, in der Hoffnung, er würde nicht ärgerlich werden. In der Hoffnung, er würde konsequent bleiben. Die Welt ist manchmal ärgerlich, aber sie sucht gerade dabei, wo ist jetzt ein konsequenter Christ, auf den ich mich einmal verlassen kann? Die wollen nicht so bleiben, wie sie sind. Die suchen auf diese Art und Weise, auch auf andere Art und Weise manchmal. Wo ist jetzt der Christ, auf den ich mich verlassen kann? Deshalb wollen wir nicht so schnell entmutigt werden. Vor vielen Jahren hatte ich eine Evangelisation in Deutschland im Zelt. Ich war nicht der einzige Redner, wir waren zwei, aber nacheinander. Ich war der Erste und nach mir etwa eine Woche oder mehr kam ein anderer und setzte fort. Während meiner Zeit als Evangelist, das Zelt war einige Wochen in diesem Ort, kam eines Abends nach der Verkündigung ein baptistischer Bruder mit noch einem jungen Mann, der bereit war, in die Aussprache zu kommen. In dem Gespräch mit ihm interessierte es mich, wie er dazu gekommen war, mit in die Evangelisation zu kommen und zu mir zu kommen. Er war zum ersten Mal da. Er hatte noch nie das Evangelium gehört. Er gehörte zu einer philosophischen Gruppe, die sich Freidenker nannten. Das war eine gleichsam atheistische oder agnostische Gruppe, die sich ganz fern vom Evangelium hielt. Und so war er in einem Dorf oder in einer Stadt aufgewachsen, wo es viele Christen gab oder doch eine große Anzahl. Eine baptistische Gemeinde. Und dennoch war er gleichsam abgeschirmt und hatte nie das Evangelium gehört. Und er hörte es jetzt zum ersten Mal. Ich habe 2 Stunden mit ihm gesprochen. In diesen 2 Stunden hat er den Herrn Jesus angenommen. Warum kam er in die Evangelisation? In seinem Haus, in dem er wohnte, wohnte noch ein älterer Herr. Und ich weiß nicht, ob er je viel mit ihm gesprochen hat, aber hat ihn so beobachtet und hat wohl festgestellt, dass er in dieses Zelt ging. Und er machte so Eindruck auf diesen jungen Mann. Der Mann wird wohl nicht gewusst haben, dass dieser junge Mann ihn beobachtete, von Tag zu Tag. Aber das hatte dazu beigetragen, dass er mal dieses Zelt aufsuchte. Du weißt nicht, was aus deinem Zeugnis wird. Sei nur treu. Jemand beobachtet dich. Wir wissen nicht, wer es ist. Wir wollen also einfach treu bleiben. Jesus ähnlich bleiben, werden und bleiben. Und der Herr Jesus wird dann ans Werk gehen. Gott erwartet, dass wir ihm ähnlich werden über Jesus, ähnlicher werden und dass wir so dann Zeugen für ihn sind. Denn der Sohn Gottes, Jesus Christus, der unter euch durch uns verkündet wurde, der wurde nicht Ja und Nein. Und wenn wir ihn verkünden, dann müssen wir so uns verhalten, wie er es tat. Wir können es uns nicht leisten, Jein zu sagen, zweideutige Redensarten zu führen, sondern es ist Ja in ihm geworden. Was für ein Ja? Das Ja Gottes zu seinen Verheißungen. Der nächste Vers sagt es, denn so viele der Verheißungen Gottes es sind, in ihm ist das Ja, das heißt in Jesus Christus. Von 1. Mose 3 an hatte Gott versprochen, einen Schlangenzertreter zu schicken, einen Erlöser für die Schuld Adams und Evas und aller ihrer Kinder. Diese Verheißung wurde wiederholt, vielfach wiederholt, verdeutlicht, bis man wusste genau, wo er geboren werden sollte, ja, etwa auch um welche Zeit. Und Gott hat dieses Wort eingehalten. Es kam genau so, wie es gesagt worden war. Und wenn die Schriftgelehrten Herodes die Bibel auftun, und ihm mitteilen, der Messias, der Verheißene, soll in Bethlehem geboren werden, dann kann man sich darauf verlassen. Und diese Weisen aus dem Morgenland, die gehen dann auch nach Bethlehem und die stellen fest, ja, da ist er. Dieses Kindlein ist das Ja Gottes verkörpert, das sichtbare Ja Gottes zu seinen Verheißungen. Er ist die Verwirklichung dessen, das er versprochen hatte. Hier darf man jetzt einen Punkt machen im Text. Ich habe das nicht immer gemacht, aber in meiner Übersetzung habe ich das jetzt gemacht. Weil mir scheint, Paulus will jetzt im nächsten Satz etwas anderes sagen. Er nennt Jesus jetzt, er gibt Jesus jetzt einen weiteren Namen. Er hat bis jetzt gesprochen von Ja und Nein. Und er sagt, bei ihm und bei Gott ist nicht beides Ja und Nein. Und das ist so, weil in Jesus ein Ja geworden ist. Das heißt also, Jesus ist das Ja Gottes. Das ist der eine Name, den er ihm hier gibt. Nebst Jesus Christus und Sohn Gottes. Und jetzt nennt er ihn weiterhin Amen. Wir lesen. und in ihm ist das Amen geworden. In ihm ist das Amen geworden durch uns, Gott zur Verherrlichung. Oder in ihm ist das Amen, Gott zur Verherrlichung, durch uns. Dieser Jesus, der die verkörperte Verwirklichung der Verheißungen Gottes ist, der hat uns gesandt, Paulus, Silvanus, Timotheus, der hat uns nach Korinth geschickt, aber nicht nur geschickt, sondern er ging mit uns. Und Paulus sagt, wenn wir verkünden, dann verkündet Jesus, er redet durch uns, auch an anderer Stelle. Das heißt, wenn wir, wie Paulus und Silvanus und Timotheus, wenn wir das weitersagen, was das Evangelium sagt, Jesus ist gekommen, Grund ewiger Freude, er ist gekommen, Sünder zu retten. Wenn wir das sagen, dann ist das gleichsam, wie wenn wir jetzt zu dem Ja Jesu ein Amen sagen würden. Jesu Geburt in Bethlehem ist das Ja Gottes zu seinen alttestamentlichen Verheißungen. Und wenn wir jetzt dieses Evangelium verkünden, dann ist das ein weiteres Ja, ein Amen. Ja, so ist das. Wir verkünden es jetzt. Aber solche Verkündigung geschieht durch Jesus Christus. Er spricht durch uns. Er will uns als seine Zeugen, als sein Sprachrohr in gewissem Sinne, als seinen Mund gebrauchen. Wir sollen seine Hand, sein Mund hier auf der Erde sein. Wir gehören ja zu seinem Leib. Er ist das Haupt. Und durch diesen Leib, diesen zweiten, will er in dieser Welt tätig sein und sein Evangelium verkünden lassen. Und so wirkt er in uns und durch uns. Und wenn das der Fall ist, dann werden wir glaubwürdig. Dann können Menschen aufhorchen. Dann werden immer noch einige Ja sagen und einige Nein sagen. Aber dann haben wir den Willen Gottes getan, nach dem Willen Gottes. Und Paulus fügt hinzu, das geschieht dann zur Verherrlichung Gottes, zur Ehre Gottes. Darüber freut sich Gott. Und dann wird seine Ehre groß unter Menschen. Wir halten seinen Namen hoch. Wir halten sein Evangelium hoch. Wir halten sein Wort hoch. Dadurch wird Gott gerühmt in dieser Welt. Wir sind, wie Paulus an die Philipper schreibt, gleichsam Menschen in der Dunkelheit dieser Nacht, die die Fackel des Wortes Gottes, die Fackel des Zeugnisses des Evangeliums darhalten in einer dunklen Nacht, damit Menschen den Weg zu Jesus finden. Gott schenke es, dass wir diese Aufgabe unter der Führung, in der Kraft, in der Energie Gottes, des Heiligen Geistes, ausführen, erfüllen. Das schenke er, damit sein Name verherrlicht werde. Ich möchte vorschlagen, dass wir jetzt antworten. Als ich auf der Bibelschule war, hatten wir einmal Besuch von einem Mann Gottes. Und er sagte, wenn das Wort Gottes verkündet wird, dann sollte hinterher gebetet werden. Er sagte, das ist so, wie wenn jemand auf dem Lande sät. Ich komme selbst von der Landwirtschaft. Und wenn gesät worden ist, früher hat man dann geeggt, die Egge übers Feld gezogen, sodass der Same keimen kann. Und der Bruder sagte uns, wenn wir beten, dann wird der Same des verkündigten Wortes eingeeggt. Wollen wir das jetzt machen? Wir stehen dazu auf. Yeah.
auf dieses so wichtigen oder auf diesen wichtigen Bereich unseres Lebens aufmerksam gemacht hat. Wenn wir an jeder persönlich so unser Leben betrachten, werden wir feststellen, dass es ja so menschlich ist, dass es uns eigen ist, dass wir hier und da versuchen, uns anzupassen, den Situationen anzupassen, und dann ist unser Wort nicht mehr ja, ja oder nein, nein, sondern dann gibt es ein Jein. Und das möchte der Herr auf gar keinen Fall von uns als seinen Nachfolger sehen. Wir, wenn wir ihn bezeugen, dann müssen wir so sein, wie der Herr selbst ist. So wie er ist, so wollen wir auch das Zeugnis weitergeben, dass der Herr so auch gesehen wird von der Welt. Wir sind sein Bild, wir sollen sein Bild weitergeben, und das können wir nur dann tun, wenn wir treu dieser Berufung sind. Und möge der Herr uns auch verhelfen darin. Wir sind dem Herrn und auch den Brüdern recht herzlich dankbar, dass sie uns besucht haben und dieses Wort uns auch weitergegeben haben.